Hier ist Zukunft anpacken, der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Wir zeigen, was die Landwirtschaft heute bewegt und morgen prägt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft anpacken. Wir haben in einer unserer letzten Folgen schon mit Stefanie Schmidt, Yara-Expertin, gesprochen über die Mythen, die so über Düngemittel im Umlauf sind. Immer wieder müssen Landwirtinnen und Landwirte, vielleicht auch ihr, sich rechtfertigen, wenn sie mineralische Düngemittel einsetzen. Und ja, wir wollten diese Mythen, die da drumherum sich ranken, mal ein bisschen aufheben und euch auch gute Argumente für eine Gesprächsgrundlage mit Menschen, die dazu fragen oder vielleicht auch ein paar Vorurteile haben, geben. Und deshalb ist Stefanie wieder bei uns. Liebe Stefanie, hallo, schön, dass du noch einmal mit uns über die Mythen der Düngemittel sprichst.
Ich grüße dich, Cora. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Du hast uns 5 weitere Mythen mitgebracht und wir starten direkt.
Mythos 1.
Die Düngung von Nitrat fördert die Nitratauswaschung.
Ja, das ist wirklich ein schöner plakativer Satz, den man auch von Leuten hört, die eigentlich sehr wenig mit Landwirtschaft zu tun haben und die aber meinen, sowas irgendwie auch nachplappern zu müssen, sage ich mal ein bisschen vorsichtig. Ja, da muss man erstmal überlegen, ja, Nitratauswaschung, das ist ja ein Fachbegriff, was bedeutet das eigentlich? Also man kann vielleicht sagen, generell zur Auswaschung kommt es im Boden, wenn das Nitrat mit dem Sickerwasser im Boden nach unten verlagert wird und damit also außerhalb der Wurzelzone sich befindet. Und außerhalb der Wurzelzone, das bedeutet eben, ja, dass die Pflanze an diesen Stickstoff nicht mehr rankommt, dass der im Grunde verloren ist. Und Nitratauswaschung, denke ich, hat verschiedene Ursachen und man muss da verschiedene Aspekte beachten. Zum einen hängt nämlich Nitratauswaschung ganz stark von der Bodengüte ab. Und Bodengüte bedeutet, wie schwer oder wie leicht ist ein Boden, wie hoch ist der sandige Anteil, wie viel Humus habe ich im Boden, weil Humus natürlich auch die Wasserhaltefähigkeit verbessert. Und da kann man ganz eindeutig sagen, dass eben das Risiko bei leichten, sehr sandigen Böden natürlich sehr viel größer ist als bei schweren Tonböden, die eben viel mehr kapillargebundenes Wasser halten können. Und der zweite Aspekt ist, die Jahreszeit spielt eine ganz große Rolle, weil im Frühling, wenn also die erste Stickstoffgabe in der Regel auf Getreidefelder ausgebracht wird, dann wird dieser Stickstoff natürlich auch zum größten Teil von der Pflanze aufgenommen, weil eben zu diesem Zeitpunkt die Pflanzen auch ganz großen Stickstoffbedarf haben und also diesen Stickstoff, der über Düngemittel ausgebracht wird, auch direkt von der Pflanze aufgenommen wird. Und da kann man einfach sagen, wenn viel Biomasse gebildet wird, wenn die Pflanzen sehr schnell wachsen, dann haben sie auch einen hohen Endbedarf und dann wird auch ganz viel Stickstoff aufgenommen. Und dann kann man auch sagen, im Frühling und im Sommer haben wir generell in den Böden eine sehr hohe Verdunstungsrate. Verdunstung bedeutet, dass eben Wasser aus dem Boden über Kapillare aufsteigt. Und mit diesem Wasser wird natürlich auch das im Bodenwasser gebundene Nitrat mit nach oben befördert. Und auch dieser kapillare Aufstieg verhindert eine Nitratauswaschung.
Und wie ist das nach der Ernte?
Nach der Vegetationsperiode, wenn also die Felder abgeerntet sind, wenn keine Pflanzen mehr auf den Feldern sind, dann sieht das ganz anders aus. Weil auch nach der Ernte sind ja die Mikroorganismen noch im Boden. Und wie wir in der ersten Folge ja schon mal besprochen hatten, wandeln die Mikroorganismen ja auch organische Bodensubstanz in mineralischen Stickstoff um. Und nach der Ernte sind dann aber keine Pflanzen mehr da, die diesen Stickstoff aufnehmen können. Und deshalb sammelt sich nach der Ernte dann oftmals auch Restnitrat im Boden an. Und da sind eben Böden besonders gefährdet. Zum einen, wo sehr viel organische Dünger, also sprich Staldung, Gülle oder Ähnliches ausgebracht wurde, weil hier einfach ein höheres Mineralisierungspotenzial da ist. Und das ist dann eben so ein Restnitrat, so nennt man das. Und das kann eben im Winter dann tatsächlich ins Grundwasser ausgewaschen werden. Aber man muss eindeutig sagen, während der Vegetationsphase bildet Auswaschung wirklich die Ausnahme, weil, wie gesagt, solange Pflanzen auf dem Boden sind, die Wurzeln den Stickstoff im Bodenwasser aufnehmen, kommt es auch zu keiner Verlagerung nach unten.
Und wie ist das bei Überdüngung?
Wir haben also ein besonders hohes Risiko der Nitratauswaschung, wenn ich also zum einen sehr hohe Nitratgehalte im Boden habe. Das kann zum Beispiel eben auch infolge von Überdüngung sein. Aber ich denke, Überdüngung, Das macht kein Landwirt freiwillig, weil Überdüngung bedeutet gleichzeitig eben eine hohe Belastung des Geldbeutels. Mineralische Stickstoffdünger sind sehr teuer und deshalb kann da der Landwirt auch wirklich sehr gut gegensteuern. Wir haben da ja auch Hilfsmittel, dass man den Stickstoffbedarf im Bestand vor der jeweiligen Stickstoffgabe sehr genau bestimmt. Da haben wir zum Beispiel den Yara-Endtester, wo wir im Getreide sehr genau vor jedem Düngetermin messen können, wie viel Stickstoff braucht dieser Bestand, dass man wirklich auch nur die Mengen ausbringt, die der Bestand braucht. Und eine zweite Möglichkeit gegenzusteuern gegenüber Düngung ist zum Beispiel auch die teilflächenspezifische Düngung. Das heißt, vor allen Dingen auf großen Feldern, auf heterogenen Feldern ist natürlich der Stickstoffbedarf auf einzelnen Teilschlägen oder je nach Bodengüte sehr unterschiedlich. Und da haben wir die Möglichkeit zum Beispiel auch über Satellitenkarten, über Computerprogramme, dann wirklich die Applikationskarten so zu erstellen, dass tatsächlich dann auf dem Feld überall nur punktgenau der Stickstoff, die Mengen ausgebracht werden, die die Pflanzen brauchen.
Stefanie, vielen Dank für die ganzen Informationen. Daran sieht man, was das Problem mit solchen Mythen ist. Sie sind einfach viel zu plakativ, besonders bei so komplexen Themen, wie sie in der Landwirtschaft eben herrschen. Da muss man viel differenzierter hingucken. Kommen wir zum nächsten Mythos.
Mythos 2.
Bei Trockenheit sollte man dringend flüssigen Stickstoffdünger ausbringen.
Ja, da muss ich ein bisschen lächeln, weil ich weiß schon, was du mit flüssigen Dünger meinst. Damit ist ja zu 90% immer das AHL gemeint. AHL, ausgesprochen Ammoniumnitrat-Harnstofflösung. Dieser Dünger wird ja in der Regel mit der Spritze mit grober Düse ausgebracht, um möglichst wenig Blattfläche zu benetzen, weil es eben sonst zu Blattverbrennung kommt. Also Landwirte wissen, wovon ich spreche. Und das bedeutet, wenn ich AHL mit grober Düse ausbringe, dass nur ein sehr geringer Teil des Stickstoffs überhaupt über das Blatt aufgenommen wird, weil, wie gesagt, das Blatt soll gar nicht so groß benetzt werden. Und das sind also in der Regel weniger als 10% des ausgebrachten Stickstoffs, der überhaupt auf dem Blatt landet und übers Blatt aufgenommen wird. Die größte Menge an AHL trifft also tatsächlich, auch wenn es mit der Spritze ausgebracht wird, auf den Boden. Und schauen wir uns die Zusammensetzung an. Der Harnstoff und auch das Ammonium ist ja gar nicht so pflanzenverfügbar, wenn ich es ausbringe. Nur 25% liegen als Nitrat vor, also diese Stickstoffform, die die Pflanze sofort nutzen kann. Und wenn ich mir also angucke, dass 50% in Form von Harnstoff aufgebracht werden und mir dann überlege, wir wollen AHL bei Trockenheit spritzen. Das bedeutet, bei Trockenheit bleibt ja der Stickstoff zunächst in der oberen Bodenschicht. Er kann also nicht nach unten eindringen in den Boden, weil es an Wasser fehlt. Und da ist die Gefahr besonders groß, weil auf trockenen Boden eben sehr viel des Harnstoffes bei der Umwandlung von Harnstoff zu Ammonium in Form von Ammoniak in die Atmosphäre gelangt und damit also große Stickstoffverluste verbunden sind. Und dann haben wir diese 25% Ammonium, die da drin sind, die werden bei Trockenheit auch besonders schnell an Turnminerale angelegt. Ja, und das bedeutet auch, dass dieser Teil des Stickstoffs in diesem Dünger zunächst nicht pflanzenverfügbar ist. Das also spricht gegen AHL, wenn es um die Stickstoffform geht.
Aber AHL an sich ist ja flüssig, das heißt, ich bringe in trockenen Zeiten Wasser aus. Da liegt der Gedanke doch nahe, dass das für die Pflanzen gut ist.
Wenn wir uns mal die Mengen anschauen. Eine Düngung mit 200 Litern je Hektar, das ist die übliche Menge, die ich ausbringe, AHL. Das bedeutet auf dem Quadratmeter eine Wassermenge von 0,02 Millimeter. Und 0,02 Millimeter ist so verschwindend, wenn man das mal mit einer Taunacht vergleicht. In einer Taunacht, sagt man, werden zwischen 0,1 und 0,5 Millimeter Wasser auf dem Quadratmeter aufgebracht. Das heißt, diese Wassermenge, die über AHL in den Feldbestand gebracht wird, ist verschwindend und wirklich zu vernachlässigen. Das heißt also zusammengefasst, der Aggregatzustand des Düngers, also flüssiger Dünger, ist gar nicht entscheidend für die Wirksamkeit des Düngers, sondern es ist wirklich die Stickstoffform. Und da, wie ich schon sagte, haben wir Stickstoffformen im AHL, die wirklich bei Trockenheit nur sehr schwer für die Pflanze zugänglich sind. Und gerade wenn den Pflanzen auch nur wenig Wasser zur Verfügung steht, ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man eben die richtige Stickstoffform wählt. Und da ist eben ein Ammoniumnitrat, zum Beispiel eben ein Kalkammonsalpeter, am besten geeignet, weil er sich schnell im Boden auflöst. Es entstehen kaum Verluste und normalerweise ist eben so eine Taunacht ausreichend, dass sich der Stickstoff aus dem Düngerkorn löst und in den Boden übergeht. Wenn dann Landwirte manchmal ein paar Tage später noch aufs Feld kommen und dann diese weißen Düngerkörner noch liegen sehen, dann können wir immer wieder nur erklären, das ist die Kalkhülle des Düngerkorns, weil der Stickstoff ist aus dem Düngerkorn schon längst heraus und ist in den Boden gewandert.
Okay, verstanden. Kommen wir zu
Mythos 3.
Bei Frühsommertrockenheit sollte Harnstoff gedüngt werden, weil die Bestände dann langsamer wachsen.
In dem Zusammenhang glaube ich, wenn es um Trockenheit im Boden geht, muss man, glaube ich, auch mal ganz kurz nochmal so über den Wasserkreislauf des Bodens nachdenken. Erstens, bei Trockenheit ist natürlich das oberste Gebot auch, dass man das Wasser, was im Feld, was in der Fläche ist, was im Boden ist, zu sparen. Und da, es wird auch immer Wasser verbraucht auf der Fläche. Aber ich sag mal, der Wasserverbrauch auf dem Acker, der beschränkt sich eigentlich größtenteils auf zwei Faktoren. Das eine ist die Transpiration und das andere ist die Verdunstung. Ich möchte hier keinen kompletten Biologieunterricht machen, aber Transpiration ist ein natürlicher Vorgang, der für das Pflanzenwachstum erforderlich ist. Das bedeutet nämlich, also dass über Transpiration die Pflanze Wasser aufnimmt, damit auch Nährstoffe aufnimmt, die in der Pflanze verteilt. Transpiration bedeutet auch, dass das Pflanzengewebe besser gekühlt wird und dass die Pflanze damit auch besseren Schutz vor Hitzestress hat. Und es ist ganz wichtig, dass die Pflanzen genügend Wasser zur Verfügung haben, weil sie eben bei der Photosynthese über Spaltöffnungen Kohlendioxid aufnehmen. Und bei der Gelegenheit, wenn die Spaltöffnungen offen sind und CO2 aufnehmen, da wird Wasser abgegeben durch die geöffneten Stomata. Aber sobald nicht mehr ausreichend Wasser da ist, schließen sich die Stomata und das ist fatal für die Pflanze, weil dann entsteht ein CO2-Mangel in der Pflanze und das bedeutet, das Wachstum ist eingeschränkt und das ist also ein großes Dilemma, weil dann eben ja, die Bestände nicht mehr so wachsen, wie sie sollen und das ist ein Wasserstress, der auf jeden Fall verhindert werden sollte. Also wir brauchen Wasser für die Transpiration, Punkt 1. Punkt 2, es gibt dann noch die Verdunstung, wird auch bezeichnet als Evaporation. Und das ist eigentlich der Wasserverlust in seiner unproduktivsten Form, wenn man das mal so sagen will. Es ist wichtig, dass man als Pflanzenbauer alles unternimmt, um eben diese unproduktive Verdunstung zu verringern. Und wie macht man das? Man beschattet den Boden. Das heißt, je früher ich im Frühling, wenn die Vegetation beginnt, je schneller ich also das Pflanzenwachstum ankurble, damit ein geschlossenes Blätterdach da ist, was auch den Boden dann vor Sonneneinstrahlung schützt, umso mehr kann ich auch die Bodenverdunstung einschränken. So, und nun zu der Frage, soll ich da Harnstoff nehmen? Wird Harnstoff gedüngt, das ist bekannt, dann muss ja laut Düngeverordnung auch noch ein Urease-Inhibitor auf den Harnstoff aufgebracht werden, weil eben die Ammoniakverluste verringert werden sollen. Das kann der Urease-Inhibitor, damit werden die Ammoniakverluste verringert, aber gleichzeitig drosselt er eben auch die Geschwindigkeit der Umwandlung von Harnstoff zu Ammonium und dann letzten Endes zu Nitrat. Und das heißt, wenn ich also so einen Dünger ausbringe, wo der Stickstoff nochmal extra mit einem Inhibitor behandelt ist, dann kann der Stickstoff auch nicht in größeren Mengen von den Pflanzen aufgenommen werden. Und das bedeutet letzten Endes eben, dass die Pflanzen langsamer wachsen und langsameres Wachstum bedeutet letzten Endes weniger Schattierung der Fläche. Also Fazit zu diesem Punkt, Frühsommertrockenheit und Harnstoff, wir brauchen wirklich einen schnellen Bestandesschluss, um den Boden zu beschatten, um damit den Wasserverlust zu verringern und dazu ist Harnstoff definitiv nicht geeignet.
Klares Statement von deiner Seite. Kommen wir damit zum nächsten Mythos.
Mythos 4.
Mit Stickstoff lassen sich andere Nährstoffmängel kaschieren.
Ja, da muss ich sagen, aus eigener Erfahrung, das hat tatsächlich einige Jahre ganz gut geklappt. Wir nannten diesen Stickstoff früher gerne Reparaturstickstoff. Das bedeutete, wenn also im Laufe der Vegetation die Bestände irgendwie nicht so gut aussahen, schwach entwickelt waren oder auch irgendwie Mangelerscheinungen gezeigt haben, der Landwirt hat nicht so sehr viel drüber nachgedacht. Er hat also gerne schnell nochmal in den Sack mit Stickstoffdünger gegriffen, ist nochmal mit 20, 30 Kilo Stickstoff über den Bestand gefahren und hat damit die Bestände so ein bisschen aufgepäppelt. Nun haben wir ja eine neue Düngeverordnung. Und diese Düngeverordnung regelt eben ganz genau, wie viel Stickstoff ich überhaupt auf welche Kultur, bei welcher Ertragserwartung aufbringen kann. Das heißt, wir haben also begrenzte Mengen jetzt zur Verfügung, begrenzte Stickstoffmengen. Wir wollen aber trotzdem hohe Erträge erzielen. Und damit haben wir also ein Problem. Das heißt, wir müssen tatsächlich auf den Bedarf der Pflanze eingehen. Wir müssen uns genau anschauen, an welchem Mangel leidet sie denn, um damit Abhilfe zu schaffen und nicht jeden Nährstoffmangel letzten Endes mit Stickstoff beheben zu wollen. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch gerne nochmal auf Justus von Liebig verweisen. Das war ja ein bekannter Wissenschaftler und er ist bekannt geworden durch das sogenannte Minimumgesetz. Und dieses Minimumgesetz sagt, dass das Pflanzenwachstum durch limitierte Ressourcen eingeschränkt wird. Er hat damals schon im 19. Jahrhundert gesagt, Pflanzen benötigen viele verschiedene Nährstoffe. Das sind die sogenannten essentiellen Nährelemente, um überhaupt gesund wachsen zu können. Und mangelt es nur an einem dieser vielen Elemente, dann wirkt sich das schon wachstumshemmend auf die Pflanze aus. Selbst dann, wenn alle anderen Elemente sich im Optimum, also im Überfluss vorhanden sind. Das heißt also, jeweils die knappste Ressource, jeweils dasjenige Nährelement, was gerade im Minimum da ist, beschränkt schon das Pflanzenwachstum und deshalb wird es eben als sogenannter Minimumfaktor bezeichnet. Das heißt für uns, für die Praxis, wir müssen tatsächlich alle Nährstoffe im Auge behalten. Nicht nur die Makronährstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Kalium, Calcium, Magnesium, sondern eben auch die kleinen Elemente, die Mikronährelemente. Weil eben auch solche Elemente wie Bor, Zink, Kupfer, Mangan und solche Sachen eben einen sehr großen Einfluss auf die Gesundheit der Pflanze und auch auf das gesunde Wachstum haben. Ich kann also, um das kurz zusammenzufassen, ich kann durch die Stickstoffdüngung auf gar keinen Fall andere Nährstoffe ersetzen.
Ich muss da gerade ein bisschen lächeln. Das kennt ja jeder Mensch bei uns auch. Wenn ein Spurenelement irgendwie nicht in der richtigen Menge vorhanden ist, dann ist es ein Mangel und man fühlt sich, weiß ich nicht, beispielsweise müde. Und dann kann ich nicht mit Vitamin C kommen und sagen, das hilft. Dann muss ich das behandeln, was dann eben wirklich fehlt.
Das ist in der menschlichen Ernährung genauso wie in der Pflanzenernährung. Das ist wirklich ein guter Hinweis. Und jeder weiß, dass er sich selber ausgewogen ernähren muss. Und das ist bei den Pflanzen im Grunde nicht anders. Das ist genau das Gleiche.
Kommen wir damit zum letzten Mythos, den du uns mitgebracht hast.
Mythos 5.
Die Pflanze kann auch über das Blatt vollständig mit Nährstoffen versorgt werden.
Da kann ich nur sagen, gerade jetzt durch die limitierten Stickstoffmengen, die ich ja gerade erwähnt hatte und auch, dass zum Beispiel eben die Herbstdüngung durch die neue Düngeverordnung sehr eingeschränkt ist, erreichen auch uns Berater immer wieder die Fragen, ob man nicht eventuell Stickstoffmengen, vor allen Dingen auch im Herbst, eben über Blattdüngungsmaßnahmen mit anderen Nährstoffen einsparen kann. Also in dem Falle genau umgedreht, ich spare ein bisschen Stickstoff und kann dafür vielleicht ein bisschen mehr Phosphor oder ein paar Mikronährelemente ausbringen. Und wie gesagt, der aktuelle Anlass ist tatsächlich die Düngeverordnung, weil die eben vor allen Dingen die Düngerausbringung im Herbst jetzt doch sehr stark eingeschränkt hat und für viele Kulturen, für viele Zeiten komplett verboten hat. Und da habe ich auch mal ein bisschen gekramt in unseren Versuchsergebnissen. Und ich will mal ein Beispiel nennen, was limitierte Stickstoffmengen bedeutet. Wir haben das zum Beispiel im Weizen ausprobiert. Wir haben mal geguckt, was darf denn im Weizen laut Düngeverordnung gedüngt werden. Und was bedeutet, wenn ich da 20% oder 40% weniger ausbringe? Also im Weizen ist das so, wenn ich 20% weniger Stickstoffdünger ausbringe, dann können das schon mal 38 Kilo je Hektar sein. Wenn ich sogar die Stickstoffdüngung um 40% reduzieren würde, dann würde ich sogar 75 Kilo je Hektar Stickstoff weniger ausbringen. Und dieses Defizit, wenn ich also weniger ausbringe, das kann ich in der Fläche, vor allen Dingen so in den ersten Jahren, noch ganz gut ausgleichen, weil ja der Boden Humus hat und ich hatte ja auch erklärt, dass eben der Stickstoff aus dem Humus mineralisiert wird. Das heißt, wir haben da so eine gewisse Stickstoffnachlieferung aus dem Boden und der kann in den ersten 1, 2, vielleicht auch 3 Jahren, je nach Bodengüte, so ein Defizit ausgleichen. Doch man muss wirklich im Auge behalten, auf Dauer sinkt dann die Bodenfruchtbarkeit. Es wird Humus abgebaut und es kommt ja nichts mehr dazu. Und damit wird es sich langfristig auch ein schwächeres Ertragsniveau einstellen, weil wenn weniger aus dem Boden kommt, die Pflanzen eben dann auch nicht mehr so gut versorgt werden können. Diese Auswirkungen, das sagte ich schon, richten sich ein bisschen nach der Bodengüte und die werden eben entweder schon früher deutlich bei leichteren Böden oder später bei schwereren Böden. Und auch je nachdem, wie viel Stickstoff der Boden eben über die Zeit nachliefern kann. Nun ist die Frage, kann Blattdüngung die fehlenden Stickstoffmengen kompensieren? Da muss ich nochmal ganz deutlich Nein sagen. Weil ich hatte ja gerade im letzten Mythos schon mal das Gesetz des Minimums von Justus von Liebig erwähnt, der eben sagt, ja, der Nährstoff begrenzt das Wachstum, der im Verhältnis am wenigsten verfügbar ist. Und in dem Falle wäre es eben hier der Stickstoff. Und dieser Stickstoff kann überhaupt nicht durch irgendwas ersetzt werden. Aber weil du schon Blattdünger angesprochen hast, Blattdünger kann andererseits durchaus der Schlüssel sein für eine ausgewogene Ernährung, weil Blattdüngung eben in diesem Zusammenhang dazu dient, vor allen Dingen eben Mangelsituationen an anderen Makro- oder Mikronährstoffen, auch zum Beispiel Stresssituationen, die in Trockenphasen oder auch bei Staunässe zu überbrücken sind. In diesem Zusammenhang können also die Blattdüngungen sehr gut sein, weil sie den Pflanzenbestand eben dann mit den entsprechenden Spurennährstoffen versorgt. Das heißt, die Blattdünger helfen, die Pflanzen dann wieder zu vitalisieren, die Wachstumsprozesse vielleicht ein bisschen anzukurbeln und vor allen Dingen eben zum Beispiel Nährstoffe wie Phosphor oder Mangan und Bor, die sind einerseits sehr wichtig fürs Wurzelwachstum und andererseits können eben diese Nährstoffe auch wirklich sehr gut übers Blatt ausgebracht werden. Und wenn ich also solche Nährstoffe wähle, die letzten Endes das Wurzelwachstum ankurbeln, dann hat man letzten Endes für den Pflanzenbestand auch wieder einen positiven Einfluss auf die Stickstoffaufnahme. Das heißt, wenn ich wirklich einen gut formulierten Blattdünger habe, der alle für die Pflanze gerade notwendigen Nährstoffe enthält, kann eine Blattdüngung schon dazu beitragen, dass die Stickstoffeffizienz verbessert wird. Und damit ist letzten Endes dann auch wieder der Grundstein für einen stabilen Ertrag gelegt. So würde ich sagen, schließt sich der Kreis. Also ich kann nicht einen Nährstoff durch einen anderen ersetzen, aber bestimmte Nährstoffe zu bestimmten Zeiten übers Blatt gegeben, ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme.
Damit sind wir wieder einige Mythen durchgegangen. Stefanie, du hast uns über zwei Folgen jetzt mit Mythen aufgeräumt und uns auch Gegenargumente geliefert und bist da auch ein bisschen nochmal in die Pflanzenphysiologie reingegangen, damit man den Hintergrund versteht. Vielen, vielen Dank dafür, dass du das uns so verständlich nochmal erklärt hast, auch denen, die vielleicht nicht tagtäglich damit zu tun haben. Ja, und vielleicht.
Ja, das hoffe ich, dass doch ein bisschen was hängen geblieben ist, ne?
Bestimmt. Ja. Und vielleicht kannst du uns zum Abschluss nochmal sagen, was passiert, wenn Landwirtinnen und Landwirte mit diesen Mythen konfrontiert werden. Ist natürlich erst einmal okay, es ist anstrengend, aber es ist schon wichtig, da auch ins Gespräch zu gehen weiter, oder?
Ja, also ich hatte ja schon zum Abschluss der ersten Folge gesagt, dass Landwirte sich durchaus diesen Diskussionen stellen sollten und eben auch auf sachlicher Ebene diskutieren sollten. Und ich habe jetzt auch nochmal überlegt, was könnten sie denn noch machen, um vielleicht insgesamt so das Image der Landwirtschaft ein bisschen zu verbessern. Und ich glaube, in vielen Gegenden, viele Betriebe sind da auch wirklich schon auf einem sehr guten Weg, weil ich habe sehr oft erlebt, dass eben Agrargenossenschaften in den Gemeinden einen Tag der offenen Tür anbieten, wo also die Menschen auch mal in die Ställe gucken können, wie geht's den Tieren, wo auch Felderrundfahrten organisiert werden, dass die Leute sehen, wie verantwortungsbewusst auch die Felder bewirtschaftet werden und vielleicht auch hin und wieder mal ein Düngefenster zu sehen ist, wo man sieht, was passiert denn, wie sieht denn ein Feld aus, wenn gar nicht gedüngt wird, wenn vielleicht alle Pflanzenschutzmaßnahmen weggelassen werden, dass einfach die breite Bevölkerung da auch ein bisschen mehr Verständnis dafür entwickelt, dass Landwirte wirklich sehr verantwortungsbewusst handeln. Wir brauchen die Landwirte, die Kartoffeln anbauen für uns, die das Getreide anbauen, damit genügend Brot auf dem Tisch ist. Und ich denke, auch in der momentanen politischen Situation sollten wir insgesamt der Landwirtschaft auch in Deutschland wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Das wäre schon wirklich mein großer Wunsch.
Vielen Dank noch einmal dir. Und ja, wir haben heute schon häufig diese erste Episode der Mythen angesprochen. Wer sie nicht gehört hat, höre rein in Episode 5. Da sind wir schon mal ein paar Mythen auf den Grund gegangen. Und Stefanie hat da eben mit ihren Informationen geholfen, diese aufzulösen. Wir wünschen euch an dieser Stelle eine gute weitere Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zukunft anpacken. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Zukunft anpacken, der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Weitere Informationen auf yara.de.